Ja, ja, die Kleinen, die können mal manchmal das Zünglein an der Waage sein. Es gab eine Zeit, da waren die Grünen total wichtig, weil sie wirklich das Zünglein an der Waage waren und jeden Beschluss kippen konnten. Da hatten sie also große Macht. Ich weiß nicht, wie sich das anfühlt, wenn man große Macht hat. Aber die Mehrheitsverhältnisse sind jetzt so, dass die Grünen auch noch wichtig sind. Aber es gibt auch viele andere, sage ich mal, Konstellationen, in denen man regieren kann. Aber es gibt ja keine festen Koalitionen. Und nicht über Koalitionen, sondern über Inhalte wollen wir reden mit Katrin Heuer von Bündnis 90 Die Grünen. Schönen Morgen, Frau Heuer.
Morgen.
Die Kleinen und die Grünen haben ja mal eine größere Rolle gespielt. Jetzt wird es ja wahrscheinlich mehrere kleine Parteien geben nach dem Wegfall der 5%-Hürde. Ist das ein Gewinn für die Demokratie oder sehen Sie das eher als Gefahr, wenn so viele Fraktionen in dem neuen Stadtrat sitzen?
Ich denke, das ist auf jeden Fall ein Gewinn für die Demokratie. Ich habe zwar schon immer drüber nachgedacht, wo die dann alle sitzen sollen, ob da noch genügend Platz ist, aber es wird schon, die Verwaltung wird sich da schon was einfallen lassen. Aber es ist auf jeden Fall ein Gewinn für die Demokratie und was sich sehr verändern wird, ich glaube, es wird nicht mehr große und kleine Fraktionen geben, sondern die Fraktionsgrößen werden sich annähern.
Aha, das heißt aber, Herr Bausermann will ja klare Verhältnisse, will, dass die SPD-Fraktion größer wird, damit er sozusagen besser regieren kann. Das Ziel aller ist ja doch, eine große Fraktionsstärke zu haben, oder sehen Sie das
natürlich
als realistisch?
Das Ziel aller ist, eine große Fraktionsstärke zu haben, selbstverständlich, aber das reicht alleine ja noch nicht. Und ich gehe einfach davon aus, dass sich die Stimmen einfach auch breiter verteilen werden. Gerade von den großen Fraktionen wird vieles weggehen, sodass die deutlich kleiner werden. Und ich denk mal, bei uns ist es auf jeden Fall realistisch, dass wir weiterhin 5 bleiben. Und eigentlich haben wir intern ja auch die Marge noch einen draufzusetzen.
Wie wollen Sie das schaffen? Fangen wir mal mit dem emotionalsten Thema an, mit den Stadtwerken. Da habe ich ja das Gefühl, wird viel dem Wahlkampf geopfert und da wird viel zermahlen zwischen den parteipolitischen Mühlen, da sind Interessenlagen, die selbst ich noch nicht ganz durchschauen kann. Sie sitzen im Verwaltungsrat, im Aufsichtsrat, sind ja direkt angebunden. Können Sie mir erläutern, worum es hier eigentlich geht? Geht es hier um Macht? Geht es hier um Wahlkampf? Geht es hier tatsächlich um Aufklärung? Können Sie mir das erklären? Also Herr Schwäbel hat es versucht vor einer halben Stunde, hat mich noch ein bisschen mehr verwirrt. Was ist denn nun die Sache hier?
Also erstens mal, es ist ein Trugschluss zu glauben, dass ich besser angebunden bin, bloß weil ich im Aufsichtsrat bin. Das ist schon mal der erste Trugschluss, da muss ich jetzt einfach mal korrigieren. Das ist mitnichten so. Wir fragen so oft Sachen nach, kriegen die schleppend zugearbeitet, kriegen auch manchmal pampige Antworten, wo ich denke, es kann ja wohl nicht wahr sein. Ich bin Aufsichtsrätin, da werde ich doch eine Frage stellen können zum Unternehmen. Das mal vorab. Es ist sehr viel dem Wahlkampf geschuldet. Das finde ich auch sehr unlauter vom Oberbürgermeister, weil er immer betont hat, er will es aus dem Wahlkampf raushalten. Jetzt hat er Plakate dazu geklebt. Die SPD verteilt Handzettel dazu. Heute stand in der TLZ nochmal drin, dass sie ja eigentlich klare Verhältnisse schaffen wollten, aber der böse Stadtrat das ja nicht mitmachen wollte. Das finde ich unlauter. Das muss ich ehrlich sagen. Das macht mich auch wütend. Das ist ein emotionales Thema. Ansonsten, die Stadtverwaltung weiß seit 2,5 Jahren von diesen Pensionszusagen. Die hat seit 2,5 Jahren nicht gehandelt. Das hätte sie dringend tun müssen. Mal abgesehen davon, dass die unwirksam sind. Insofern entsteht überhaupt kein Schaden für die Stadt, weil die sind wirklich einfach unwirksam. Die Geschäftsführer werden diese Pensionen nicht bekommen, weil die rechtlich nicht wirksam zustande gekommen sind. Insofern ist zwar kein Schaden für die Stadt entstanden, aber es ist natürlich auch kein korrektes Handeln.
Image-Schaden könnte man sagen, ne?
Ja, der Image-Schaden ist dadurch entstanden, dass der Oberbürgermeister das 2,5 Jahre lang mit seiner Verwaltung verschleppt hat. Da gibt's ja Schriftverkehr noch und nöcher hin und her, was ich an Stapel an Briefen bekommen habe in letzter Zeit, an Kopien von Briefen, wo die Geschäftsführer und der Oberbürgermeister über eine Pensionszusage kommuniziert haben, wo er ihnen auch signalisiert hat, er will, dass sie eine Pensionszusage kriegen. Und er weiß seit 2,5 Jahren, dass das unwirksam ist. Seit Oktober 2007 liegt mir ein Brief vor, da gibt's einen Brief an die Geschäftsführer, da steht drin, die sind unwirksam. Das ist auch so, das stimmt, da hat er recht. Und das werfen ihm viele vor und das finde ich auch unlauter. Zu sagen, ich will's nicht im Wahlkampf haben und dann genau eine Woche vor der Wahl. Er hat sich's aufgehoben genau dafür. Und so darf man mit einem städtischen Unternehmen nicht umgehen und so darf man auch mit Menschen nicht umgehen, selbst wenn die Fehler gemacht haben. Ich selbst habe für mich immer so Sachen, oder meine Maxime ist immer, es gibt bestimmte Sachen, die gehören sich nicht. Das gehört sich einfach nicht. Das hat meine Oma manchmal gesagt. Aber ich finde, sowas muss auch in der Gesellschaft weiterhin gelten, dass es so einen allgemeinen Konsens gibt, dass sich bestimmte Sachen nicht gehören. Das, was die Geschäftsführer gemacht haben, gehört sich nicht. Aber das, was der Oberbürgermeister macht, auch nicht.
Was macht
ich finde,
denn?
Wenn man 2,5 Jahre es aussitzen, um es für seine Zwecke zu instrumentalisieren. Und das ist verdirbt den politischen Stil in dieser Stadt und da habe ich auch keine Lust daran mitzuarbeiten.
Mhm. Herr Schwertlein, Ihr politischer Konkurrent, wirft das auch sozusagen dem OB vor, dass er Papiere dem Aufsichtsrat vorenthält. Er wirft es allerdings auch Herrn Mölder und Herrn Otto vor, den beiden Geschäftsführern, dass er schon vor einigen Monaten Fragen gestellt hat, genau zu diesen Pensionsansprüchen und weder von den Geschäftsführern zu der damaligen Zeit noch vom OB eine Antwort bekommen hat. Also hat das recht. Können Sie bestätigen?
Kann ich bestätigen. Hat er im Aufsichtsrat mehrfach nachgefragt, hat er nie bekommen bis jetzt.
Das ist also, so kann man mit Aufsichtsräten nicht umgehen, sagen Sie?
Das kommt noch dazu.
Es geht ja im Allgemeinen, und da können wir mal von den Stadtwerken auch weg, um eine transparente Politik, Politikerverdrossenheit oder Politikverdrossenheit und die Ansicht, naja, die machen eh, was sie wollen, wird doch dadurch noch genährt. Ja. Ist das dann
ja, ein es Weg ist demokratieschädlich. Extrem demokratieschädlich. Und wenn jemand, der Transparenz fordert, Unterlagen nicht freiwillig rausgibt, sondern erst auf mehrfaches Nachfragen und nicht sagt, naja, und nicht noch drüber nachdenkt. Von jemand, der Transparenz fordert, von dem erwarte ich, dass er von selber drüber nachdenkt, gibt's noch irgendwas, was ich den Leuten an die Hand geben muss, damit sie ihre Entscheidungen treffen können, verantwortlich, oder haben sie jetzt wirklich alles und das, da ist eine Bringeschuld da. Und der ist der Oberbürgermeister auf gar keinen Fall gerecht.
Wenn es bösartig wäre, könnte man ja von einer Pannenserie sprechen. Das Oberbürgermeister, die fing an mit der Dezernentenwahl, die ja auch sozusagen die Grünen zurückgeworfen hat. Sie sollten ja eigentlich einen Dezernentenposten bekommen, also Bündnis 90 die Grünen. Damit fing es an und es ließe sich ja fortsetzen bis zur Geschlossenheit in der eigenen Fraktion. Was hat denn Herr Bausewein für ein Problem oder hat er eigentlich kein Problem? Ist das sozusagen normal, dass ein OB sozusagen immer sich im Wechselspiel mit den Stadträten befindet und sozusagen auch immer Angriffspunkt ist?
Also, was er für ein Problem mit seiner Fraktion hat, da möchte ich mich jetzt mal nicht dazu äußern. Das muss er irgendwie selber klären. Ich werde mich da momentan lieber erstmal etwas zurückhalten. Ansonsten ist natürlich klar, dass ein Oberbürgermeister, wenn er bestimmte Sachen haben, durchsetzen will, Mehrheiten im Stadtrat braucht und darum werben muss. Und da fehlt es mir manchmal so ein bisschen an der werbenden Tendenz dabei. Ich glaube.
Was meint werbende Tendenz?
Ja, mit Leuten reden und Argumente bringen, warum das, was man will, wirklich gut ist. Und einfach auch auf die Gegenargumente eingehen, wenn jemand sagt, sehe ich nicht ein, verstehe ich nicht oder da fehlt mir dieses oder jenes, dann einfach, also Kommunikation sozusagen.
Kommunikation.
Mit reden, antworten, reden, antworten, reden, antworten.
Das heißt, Sie werfen ihm schlechte politische Kultur vor oder mangelnde Kommunikationsfähigkeit oder wie muss ich das verstehen?
Also ich wünsche mir oftmals sehr viel mehr Kommunikation. Schlechte politische Kultur, naja, nicht durchgängig, würde ich jetzt nicht so generell sagen. Aber was das Thema Stadtwerke bestimmt, finde ich den Stil nicht besonders angemessen.
Jetzt haben wir das Thema Stadtwerke abgehakt, obwohl, vielleicht abschließend noch die Frage, glauben Sie, dass das Wahl entscheidend sein wird? Weil das ist ja doch ein emotionales Thema. Wir schauen uns in den großen Tageszeiten die Leserbriefe an heute. Wir haben hier auch eine Diskussion im Radio mit den Hörerinnen und Hörern. Das erregt ja die Gemüter. Könnte das Wahl entscheidend sein? Ist das ein Thema,
was Kann ich jetzt nicht so einschätzen, ob das für Leute bei ihrer Wahl entscheidend ist, weiß ich nicht. Ich weiß aber, dass es sie sehr bewegt und dass wir auch an den Ständen ganz oft auf das Thema in den letzten Tagen angesprochen wurden und immer wieder mit Leuten geredet haben, wo aber auch eine durchwachsene Meinung sozusagen in der Bevölkerung ist. Es ist jetzt nicht so, dass alle finden, die blöden Geschäftsführer haben sich die Taschen vollgehauen, was sie ja auch nicht haben in dem Fall, weil das eh unwirksam ist. Die kriegen diese Pensionen nicht. Aber es sind auch Leute dabei, die den Stil schlecht finden. Und das ist durchaus halbe mindestens. Und ja, also ich denke mal, das wird sicher die Leute mit beeinflussen in ihrer Wahlentscheidung. Einzelne mehr, einzelne weniger.
Sie haben von den Ständen gesprochen. Was sind denn die Themen, abgesehen mal von den Stadtwerken und die Sachen, die so hochkochen, die polarisieren, worauf Sie die Leute ansprechen, was so die Menschen bewegt? Gerade am Stand, am Wahlkampfstand ist es manchmal hart. Da kommen ja die Themen zutage, die Leute tatsächlich bewegen, oder?
Gut, manchmal ist es auch hart, aber da kann man auch mit umgehen. Aber bei uns sind es natürlich schon auch Themen, die uns zugestanden werden. Wir reden auch ganz viel über Radverkehr, auch mit Kritikern von einzelnen Lösungen, auch mit Kritikern, die immer meinen, die ganzen Radfahrer sind alle unmöglich. Auch mit denen reden wir selbstverständlich. Das ist schon ein wichtiges Thema, gerade Verkehrspolitik, aber auch so Sachen wie Zusammenarbeit statt Uni. Ganz viele Studenten haben uns darauf angesprochen und haben gesagt, Mensch, da muss viel passieren. Das ist einfach schlecht hier. Das funktioniert in anderen Städten. Die Studenten kennen sich ja untereinander aus über StudiVZ und Besuche und tralala. Und manche wechseln ja auch die Unis. Insofern wissen die genau, dass das in anderen Städten viel besser funktionieren kann. Das sind so Themen, ja, ansonsten die ganze Breite eigentlich. Aber so Verkehrsthemen sind schon sehr vordergründig.
Sie sind in einem kleinen brandenburgischen Dorf aufgewachsen, südlich von Berlin. Und Frau Heuer, ich habe schon wieder den Namen des Dorfes vergessen. Ist das sträflich, dass ich mir das nicht gemerkt habe?
Ist nicht
habe?
So schlimm. Das kennen sowieso nicht so viele. Das Dorf heißt Rago. R-A-G-O-W.
Dabei so schön zu merken, Rago mit O-W am Ende.
Mit O-W am Ende.
Ja.
Slawischer Name, ja.
Und seit 89 sind Sie sozusagen in Erfurt und schon fast eine Puffbohne, obwohl Sie sich nicht so nennen dürfen. Ich ja auch nicht.
Ich würde mich auch nie Puffbohne nennen.
Nee, das ist, aber was sind Sie denn? Also man muss sich ja irgendwie verorten, heimatlich.
Ich bin ich. Also heimatlich.
Aber Erfurterin sind Sie schon.
Ich bin Erfurterin, ja. Erfurterin, ja. Aber Puffbohne, denke ich, ich glaube, das werde ich auch nicht.
Da sind Sie sozusagen keine Eingeborene, richtig?
Ja.
Aber trotzdem kann man sagen, dass Sie trotzdem Erfurt lieben, obwohl Sie nicht in der SPD sind?
Ja. Kann man sagen. Obwohl ich nicht in der SPD bin, liebe ich Erfurt. Ja, 20 Jahre sind einfach eine lange Zeit. Das ist auch die längste Zeit, die ich an einem Ort gelebt habe. Also vorher in Rago habe ich ja nicht so lange gelebt, dann habe ich in Magdeburg studiert. Das ist die längste Zeit, die ich irgendwo gelebt habe. Dadurch ist das natürlich auch der wichtigste Ort in meinem Leben.
Was lieben Sie denn an Erfurt? Oder was haben Sie gern oder was mögen Sie?
Was ich an Erfurt mag, ist, dass es eine Stadt ist, in der man gut leben kann. Also eine Struktur, die sehr angenehm zum Wohnen ist. Also kurze Wege, das ist mir immer sehr wichtig. Also dass man im Zweifelsfall überall hinlaufen kann. Das ist jetzt nicht ganz so in Erfurt. Aber die Sachen, die ich erreichen will, erreiche ich gut mit dem Fahrrad, mit öffentlichen Nahverkehrsmitteln. Es gibt ein breites Kulturangebot. Das ist in kleineren Städten ja schwieriger. Aber ich kann hier sogar zwischen zwei Kinos wählen. Ja, ich weiß, manche gehen in das eine Kino nicht, aber ich gehe durchaus auch in beide Kinos. Es ist nicht so, dass man nur in das eine gehen kann. Es gibt eine Oper, man kann, wenn man ins Theater will, nach Weimar fahren, das ist nicht so weit weg. Schauspiel ist ja in Weimar deutlich besser als in Erfurt. Und ja, einfach so die Stadtstruktur, es gibt viele Parks, auch innerstädtische Parks, einen neuen kriegen wir ja demnächst dazu. Und das ist einfach es ist einfach schön, durch Erfurt zu laufen. Es ist einfach auch eine freundliche Stadt und man hat ein sehr gutes Lebensgefühl hier. Mhm.
Das kann ich bestätigen. Und das, was man lieb und gern hat, soll man ja auch kritisieren und besser machen. Und die Menschen, die man gern hat, die erwarten natürlich auch, dass man sie kritisiert. Also haben sie auch das Recht, haben alle das Recht, auch Erfurt zu kritisieren und Dinge zu benennen, die man besser machen könnte. Darüber werden wir sicher gleich reden. Aber nochmal zu Ihrer Person im richtigen Leben. Denn sind Sie ja nicht jetzt hauptamtlich Fraktionsvorsitzende, sitzen auch nicht hauptamtlich im Stadtrat. Mhm. Sie sind also keine Berufspolitikerin, sondern im richtigen Leben machen Sie was, nicht was völlig anderes, aber Sie sind in dem Büro. Was tun Sie da?
Ich bin Bilanzbuchhalterin. Und mache Buchhaltung. Also meine Kinder haben mich dann irgendwann immer mal gefragt, als sie noch relativ klein waren, welche Bücher ich denn da festhalte. Formal halte ich natürlich das Hauptbuch fest und das Journal und solche Sachen, aber natürlich findet das mittlerweile alles im Computer statt.
Also richtig mit doppelter Buchführung und all diesem Kram. Für ein Wohnungsunternehmen oder?
Nein, für den Verband der Thüringer Wohnungswirtschaft. Das ist sozusagen der Interessenverband, wo alle Wohnungsunternehmen oder fast alle in Thüringen Mitglied sind. Und dann gibt es noch einen Prüfungsverband der Wohnungsunternehmen, weil die Genossenschaften nach Genossenschaftsgesetz geprüft werden von einem zugelassenen Prüfungsverband und der gehört mit zu diesem Verband mit dazu. Da sind nochmal 30 Prüfer unterwegs, die Genossenschaften in ganz Thüringen prüfen.
Da scheinen Sie ja einen ziemlich toleranten Arbeitgeber zu haben, der das auch zulässt, dass Sie sich engagieren, ehrenamtlich.
Ich habe einen Arbeitgeber, der das auch sehr schätzt, wenn Menschen sich gesellschaftlich engagieren und der das unterstützt. Ich bin ja schon auch tagsüber immer mal unterwegs, das ist jetzt im Wahlkampf ein bisschen schlimmer und später relativiert sich das wieder. Das wird dem Arbeitgeber insofern ein bisschen versüßt, als dass er den Verdienstausweis von der Stadt erstattet bekommt. Also es ist nicht so, dass ich ganz weg bin, aber natürlich habe ich auch tolerante Kollegen, die irgendwo ein Stückchen meiner Arbeit mitmachen oder gerade im Wahlkampf, wenn viele Telefonate kommen, immer mal Journalisten anrufen und schnell mal eine Meinung zu irgendeinem Thema haben, dann telefoniere ich mit denen natürlich. Und das stört, sag ich mal, in so einem ruhigen Büroablauf schon auch. Da ist auch mehr Hektik in Wahlkampfzeiten. Aber mich erdet das auch so ein bisschen, wenn meine Kollegen dann auch mal sagen, Frau, was haben Sie da gestern im Stadtrat beschlossen? Und man auch mit ganz normalen Erfurtern darüber redet, was da im Stadtrat so passiert. Deswegen genieße ich das eigentlich auch sehr.
Vorsicht, im Umkehrschluss heißt das, dass die Menschen in der Verwaltung und im Stadtrat nicht normal sind.
Also ich will jetzt nicht sagen, dass sie unnormal sind, aber die haben so eine Fixierung auf Stadt, Stadtverwaltung und Stadtrat, die Menschen, die damit nichts zu tun haben, nicht haben. Und man, es zeigt einem, sag ich mal, das Gespräch mit meinen Kollegen zeigt mir immer, wo Kommunikationslücken sind, wo Schwächen sind, wo man vielleicht nochmal nachbessern muss, was andere ja dann auch vielleicht nicht verstanden haben, die nicht diese dicken Stapel Vorlagen gelesen haben. Ich weiß natürlich ganz viel und gehe da vielleicht auch mal ganz locker drüber weg, weil ich das irgendwie weiß, weil das für einen selbstverständlich ist. Und da hilft es immer, wenn Leute nachfragen und sagen, wieso ist denn das jetzt so? Und man dann nochmal ein bisschen weiter ausholen muss, mit dem Erklären und das einfach fürs nächste Mal auch weiß, dass das vielleicht jemand gar nicht weiß und man das gleich von vornherein mit erzählt.
Frau Heuer, Thema Kommunalwahlkampf, Kommunalstrategie, ja. Ich habe gestern mich mit meinen Mitbewohnern unterhalten und die haben gesagt, sie können nicht ruhigen Gewissens die Grünen im Kommunalwahlkampf wählen, weil es für sie sehr schwierig ist. Die Grünen stehen in Erfurt nur für Fahrradpolitik. Ist das tatsächlich so?
Nö, eigentlich nicht. Ist ein wichtiges Thema für uns, liegt aber hauptsächlich daran, dass der Radverkehr in Erfurt sträflich vernachlässigt wird und Radfahrer einfach auch, ich sag's mal so lästerlich, immer ein bisschen wie Terroristen behandelt werden. Also wenn man Rad fährt, muss man sich ja fast entschuldigen in Erfurt. Und wir wollen erreichen, dass es dort eine Gleichbehandlung gibt. Da liegt einfach sehr viel im Argen und deswegen kümmern wir uns da sehr stark darum. Ist auch ein wichtiges Thema für die Stadt, bin ich fest überzeugt davon. Ansonsten haben wir sehr viel ökologisches Bauen. Sehr viel ökologische Bauweise. Das ist nicht nur Solaranlagen, das ist auch zum Beispiel Holzpelletsheizung in Innenstadt. Feinstaub zum Beispiel hat damit sehr viel zu tun. Oder baut man auf der grünen Wiese oder baut man lieber erschließt man lieber innerstädtische Brachen für Baugebiete. Dann kommt zu dem Bauthema auch noch dazu modernes Bauen in der Altstadt. Wir sind durchaus der Meinung, dass es auch moderne Gebäude in der Altstadt geben soll, also moderne Architektur. Aber es nicht alles, was ein Flachdach hat, verdient den Namen moderne Architektur. Das kann auch einfach nur Flachdach sein und Bauingenieurswesen. Das hat manchmal mit Architektur überhaupt nichts zu tun, sondern mit optimaler Ausnutzung einer Baufläche. Das kritisieren wir dann auch sehr deutlich. Und ein ganz wichtiger Punkt, das erstaunt mich jetzt, dass das nicht so wahrgenommen wird, aber man hat ja auch immer eine Innenwahrnehmung und es gibt eine Außenwahrnehmung, ist das Thema Kulturpolitik. Also wir haben uns sehr stark dafür gemacht, Kinoclub nicht eingehen zu lassen. Ist eine harte Aufgabe gewesen, weil das außer uns nur wenige so gesehen haben zu Anfang. Wir haben uns sehr stark gemacht in der Debatte um das Kunsthaus. Wir haben uns sehr stark gemacht und haben das auch forciert und eingefordert, die Debatte um das Kulturkonzept. Da hatten wir einen Antrag. Der wurde durch eine Vorlage des Oberbürgermeisters sozusagen eine Gegenvorlage überstimmt. Der Stadtrat hat der Vorlage des Oberbürgermeisters zugestimmt, wo wir gesagt haben, das ist unausgereift, halbgeweigt. Dann gab es diese Arbeitsgruppe, die hat nach 4-5 Mal Treffen festgestellt, so geht's gar nicht, wir machen jetzt ein öffentliches Hearing und zwar sind die nach dieser Diskussion darauf gekommen, dass es genau so sein muss, wie wir das in den Stadtrat eingebracht haben. Nun sind wir durch die Hintertür sozusagen drin. Freut uns, dass es so gemacht wird. Es wird eine offene, öffentliche, mehrere öffentliche Diskussionen dazu geben, was wir auch ganz wichtig finden. Und ja, insofern denke ich mal, haben wir uns da zwar ein bisschen durchgesetzt, aber...
Zeigt das der Druck aus? Er kam ja nicht nur aus Ihrer Fraktion, kam ja auch aus der außerparlamentarischen Club 500 und viele andere, die gesagt haben, wir wollen bei dem Kulturkonzept mitreden, wir wollen entscheiden, wie sozusagen die Richtung ist. Man kann in ein Kulturkonzept ja nicht alles reinpacken und Entscheidungen im Fünfjahresplan machen, sondern ein bisschen so die Grundbalance entscheiden. Und da schien mir das Ziel zu sein, eine Balance zwischen Moderne und Tradition. Ja. Das ist sozusagen also das Ziel, was ich so
Kultur
erlebe.
Ist in Erfurt zurzeit sehr traditionalistisch besetzt, was auch nicht schlecht ist. Man darf nie vergessen, wo seine Wurzeln herkommen, die muss man auch immer bewahren und muss sich da sozusagen auch berufen und sich auch immer wieder darauf zurückfinden. Aber man muss auch wieder vorwärts gehen. Man muss von den Wurzeln aus auch Sachen, auch Neues wagen, wohl wissend, dass man diese Wurzeln hat, die einen halten, dass man aber auch die Kraft hat, mal in eine ganz andere Richtung zu gehen. Und im Zweifelsfall, wenn es dann doch nichts wird, zu seinen Wurzeln zurückkehren kann und dann eben einen neuen Weg versuchen kann.
Was heißt das ganz konkret? Das heißt, sowas wie Forum konkrete Kunst, moderne Kunst, Alternativkultur, wo noch nicht ganz klar ist, in welche Richtung geht das, kreative Freiräume für Jugendliche, die im künstlerischen, kulturellen Bereich was machen, dass das mit verankert wird und mit dazugehört, genauso wie Krämerbrückenfest und Domstufen?
Einfach. Genau so. Zum Beispiel jetzt hier Ecke Johannesstraße, Futterstraße, dieses Kunstcafé oder Projekt Kaffee, was sich da gegründet hat, ist eine ganz spannende Sache, wird von jungen Leuten auch angenommen, wird aber von der Verwaltung, von Polizei und so weiter sehr kritisch beäugt. Wir haben da ganz viel Kritik auch von den Jugendlichen gehört daran, dass sie da so also eigentlich nicht gewollt sind. Und das sind so Sachen, ich sag mal, die wollen eigentlich nicht mal Geld von der Stadt, die wollen eben bloß machen dürfen. Warum soll man das nicht erlauben? Also da passieren ganz spannende Sachen und das ist eben in Erfurt schnell jemand dabei, das zu verhindern, zu verbieten oder zu sagen, ah, das geht alles gar nicht, das ist nicht institutionalisiert. Das ist eine Sache, da muss man auch noch viel schaffen wir in Erfurt, dass da so eine Freiräume möglich sind und nicht von vornherein sofort wieder ab.
Das heißt, nicht nur institutionelle Kultur, die von Ämtern, von Kulturdirektionen verwaltet ist, sondern mehr Freiräume schaffen, wo Leute sich ausprobieren können, junge Leute, die das attraktiv
ganz
finden,
sagen, ja.
Wir legen mal los, gar nicht mit so viel Geld, wir fangen einfach mal an, was zu machen.
Genau, ganz eindeutig, Sie sagen es. Also da kann ich selbst gar nichts Besseres dazu sagen.
Aber okay, das klingt erstmal gut, aber wie kann man die Rahmenbedingungen schaffen? Das ist ja die Frage, wie das dann in so ein Kulturkonzept einfließen soll.
Man könnte zum Beispiel, das war auch mal ein Antrag von uns, man könnte jungen Künstlern kostengünstig Atelierhäuser zur Verfügung stellen, so ähnlich wie dieses Wächterhauskonzept in Leipzig funktioniert. Ich denke, das kennen viele, dass man sagt, okay, ihr habt ihr ein Haus, ihr habt es bitteschön in der Substanz ordentlich zu erhalten. Wir machen euch hier auch noch eine ordentliche Haustür rein und das Dach ist dicht. Mehr können wir euch nicht geben, aber ihr dürft euch hier ausprobieren. Das wäre schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Da ist es immer sehr schwerfällig mit der Stadtverwaltung. Das ist dann immer so ein Prozess, an dem wir hart arbeiten. Das wäre eine einfache Möglichkeit. Also
in Zeiten von sinkenden Gewerbesteuereinnahmen, in sinkenden Einkommensteuereinnahmen ist es ja zu befürchten, dass die Kultur als erstes darunter leiden wird. Sehen Sie das auch als ein Problem, dem sich der neue Stadtrat dann in den nächsten 5 Jahren stellen muss? Mhm,
sehe ich auch als Problem und auch als große Gefahr, weil Erfurt auch sehr stark vom kulturellen Angebot lebt, sowohl für das Umland. Gestern war ja diese Debatte zum Erfurter Kreuz, bei der ich auch war. Die Unternehmen dort sagen alle, ja, ihre Mitarbeiter schätzen das sehr, eine Stadt in der Nähe zu haben, wo sie ins Theater gehen können, in Museen gehen können und so weiter. Also die Kultur muss auf jeden Fall auf einem sehr hohen Niveau bleiben. Und da gehört dann eben auch Kunsthaus dazu, gehört das Café in der Johannesstraße dazu und da gehört der Kinoclub dazu, genauso wie die Oper dazu gehört oder wie die Kunsthalle dazu gehört oder das Angermuseum. Und ich könnte noch vieles aufzählen. Ja, also das
gibt es viel und ein Stadtrat muss aufpassen, dass Verwaltungen weiter dranbleiben, dass die Mittel weiter zur Verfügung gestellt werden. Ob das sozusagen immer Liebe ist unter den Parteifreunden oder innerhalb der Parteien oder ob es auch Hass gibt da innerhalb der Konkurrenten, das ist die große Frage, welche Rolle spielen Emotionen? Das werden wir Katrin Heuer fragen von Bündnis 90 Die Grünen. Das ist ja manchmal sehr emotional im Stadtrat. Manchmal ein bisschen wie Kindergarten, aber manchmal auch sehr, sehr spannend. Kann man da manchmal wirklich von Hass sprechen, wenn die Leute aufeinander losgehen oder ist das nur ein großes Schauspiel, das dann also sozusagen groß Zeter Mordio hinter der Redekanzel und dann sozusagen danach geht man dann noch ein Bier und Wein trinken und das
ist alles ganz schön. Also ich glaube, Hass ist da nicht dabei. Also das habe ich bis jetzt noch nie gespürt. Selbst Leute, die mir nicht besonders nahe sind, die hasse ich nicht. Also ich kann manches gar nicht verstehen und das wird sicherlich sich auch nie ändern, aber Hass und ich glaube, das geht den anderen auch so. Man trägt natürlich manchmal Sachen, für die man brennt, die einem wirklich ganz wichtig sind, trägt man auch mit viel Leidenschaft vor bei einer Rede. Oder da kämpft man auch drum, weil einem das so wichtig ist und weil man das so toll findet oder so und irgendwie nicht versteht, warum die anderen einen nicht verstehen. Das ist schon klar. Aber Hass ist da nicht dabei. Nee.
Also dann eher Emotionen, ja. Aber ja. Der Respekt, die Achtung voneinander, die muss noch erhalten bleiben.
Muss erhalten bleiben, wird auch zu 99,5% würde ich sagen. Es gibt auch hin und wieder Sachen, wo man sagt, das war jetzt doch deutlich unterhalb der Kniekehlenhöhe. Aber da entschuldigt man sich in der Regel auch hinterher dann wieder.
Das gibt's auch, dass man sagt, Mensch, jetzt habe ich ein bisschen...
Also entweder öffentlich oder manchmal geht man auch hinterher nochmal hin und sagt, es tut mir leid, ich war so in Rage, das darf eigentlich nicht passieren. Und dann geht's auch wieder. Also das ist eigentlich immer gegeben.
Ich sitze ja in der Stadtratssitzung immer oben auf der Tribüne, Herr Ruh, Sie wissen das ja. Und was mir da ganz besonders aufgefallen ist, dass wenn es eine Kontroverse entwickelt, dann kann man, wenn sich eine Kontroverse im Stadtrat entwickelt, dann kann man mit Sicherheit davon ausgehen, dass die kleinste Fraktion im Stadtrat, die Bündnis 90 Die Grünen, sich vehement zu Wort melden und zur Not auch ganz alleine auf großem Feld stehen. Woran liegt das, dass da so, ist das so ein angeborener Wille zur Opposition?
Nee, eigentlich nicht. Aber das ist unser politisches Kämpfertum, würde ich mal sagen. Weil wenn wir sowas machen, dann machen wir das mit Leidenschaft. Also je nachdem, zu welchem Thema wir da reden. Und naja, Ich weiß nicht, warum das bei den anderen nicht so ist, aber wir sind einfach so, dass wir sagen, das wollen wir und dann machen wir das auch. Und wir haben halt auch keine Hemmungen zu reden. Also das wird uns ja oft vorgeworfen. Ein Ergebnis ist ja, dass die Geschäftsordnung jetzt geändert wurde und große Fraktionen mehr Redezeit haben als kleine Fraktionen, weil die großen Fraktionen immer Frust hatten, wenn wir uns nochmal zu Wort gemeldet haben. Das sage ich jetzt mal so, das war nicht deren offizielle Begründung, aber ich vermute, dass es so ist. Aber also ich denke, für uns ist auch so diese Debatte, diese öffentliche Debatte, dieses Ringen um das bestmögliche Ergebnis. Sag ich mal, ich will jetzt mal nicht vom alten Rom oder so anfangen, aber da war das ja auch so. Das ist schon auch noch eine Tradition, die sich bei uns schon auch noch durchzieht. Natürlich immer mit Alexander Thumfert als Politikwissenschaftler, Dirk Adams Staatswissenschaftler, Thomas Engemann Politikwissenschaftler. Das sind natürlich auch Leute, die Debatte als Ausdruck politischer Kultur sehr schätzen. Einfach so als Lebenshaltung auch. Und das prägt natürlich so eine Fraktion und es prägt natürlich auch einen Stadtrat, weil das natürlich sehr anders ist als in anderen Fraktionen. Und es gibt Leute aus den anderen Fraktionen, ich würde mal sagen, vielleicht SPD nicht so, weil die auch sehr klein sind, aber Linkspartei und CDU gibt es Leute, da weiß ich nicht, wie deren Stimme klingt und da habe ich lange gebraucht, mir den Namen zu merken, weil die nie in Aktion getreten sind, nie in Erscheinung getreten. Und also nur da zu sitzen, um die Hand zu heben, das ist ja dann auch ein bisschen langweilig. Mhm.
Kommen wir mal zur Wirtschaftspolitik. Sie haben die Solarindustrie angesprochen, die eher Parteien, die links von der Mitte sind und auch die Grünen, haben sich ja all die Jahre wenig um Wirtschaftspolitik gekümmert. Das war so Domäne der Konservativen und da hat man in der FAZ mal was gelesen. Ansonsten war Wirtschaft ein Randthema. Das hat funktioniert. Der Kapitalismus wurde nicht in Frage gestellt. Jetzt haben wir also die große Systemfrage, die steht. Finanz- und Wirtschaftskrise. Die Leute sind verunsichert. Ist das ein Manko auch der kleinen Parteien, auch der Grünen, dass sie sich in der Vergangenheit zu wenig um das Thema Wirtschaft gekümmert haben, um unser Wirtschafts- und Finanzsystem?
Also da muss ich jetzt mal widersprechen. Ich sage das jetzt mal für die Grünen, weil die anderen müssen für sich selber reden. Aber ich muss sagen, wir kümmern uns, wir sind gegründet 1900, ja, Anfang der 80er Jahre war Gründungsparteitag. Das ist jetzt also 30 Jahre her. Mindestens 15 Jahre ist Wirtschaftspolitik bei uns schon ein wichtiges Thema. Also mindestens die Hälfte der Zeit unserer kurzen Existenz sozusagen. Das wurde zuerst nicht wahrgenommen, weil es keiner hören wollte. Und schon damals, Anfang der 90er, kann ich mich deutlich daran erinnern, stand in den Wahlprogrammen, wenn ich die jetzt dabei hätte, die alten, dann könnte ich das auch noch, sag ich mal, vorzeigen, drin, alternative Energien fördern. Das stand Anfang der 90er Jahre bei uns drin, da wurden wir ausgelacht. Was wurde ich nicht beschimpft als Spinner und so weiter. Jetzt haben alle die Solarenergie erfunden. Das ist doch wunderbar, dass es diese Arbeitsplätze gibt. Und ich will da auch gar nicht drauf rumhacken, wer da als erster dran geglaubt hat oder so. Aber dieser Nimbus, dass wir uns darum nicht gekümmert haben, ist eher eine Geschichte, würde ich sagen. Das stimmt.
Okay, Solarindustrie kann ich noch mitgehen, wobei ich auch sagen muss, dass das Thema, dass wir ein Solarstandort sind, 20% der europäischen Solarzellen in Erfurt oder um Erfurt produziert worden sind, das ist noch nicht so lange die Diskussion und da haben wir auch ein bisschen hinterm Berg gehalten. Aber trotzdem nochmal die Frage, es geht ja um das allgemeine Wirtschafts- und Finanzsystem.
Finanzsystem, sage ich mal, gab es einzelne Experten. Erstens nicht ein kommunales Thema, aber wir sind ja auch nicht alleine auf der Welt. Also Erfurt hat ja noch, es gibt ja noch ein bisschen was um Erfurt herum auf der Welt. Und insofern muss man sich auch als kommunaler Abgeordneter natürlich mit solchen Themen beschäftigen, auch wenn die Zeit dafür leider manchmal zu knapp ist. Finanzen ist aber, glaube ich, auch ein Thema in allen anderen Parteien. Da können Sie gucken, wo Sie wollen. Das gibt's immer nur wenige, die sich damit beschäftigen. Und das durchschaut letzten Endes keiner wirklich. Also da bin ich mir sicher, weder in den Parteien noch in den Banken noch irgendwo durchschaut das einer wirklich letzten Endes. Das haben wir ja jetzt gemerkt, relativ deutlich. Mhm. Wirtschaftspolitik ist bei uns nicht nur Solarenergie. Also da geht's auch um alternative Antriebssysteme, um alternative ÖPNV. Angebote zum Beispiel, also Schienenfahrzeuge müssen ja auch mal erneuert werden oder solche Sachen. Fahrzeugindustrie, Autoindustrie haben wir schon immer ganz, ganz, ganz lange davon geredet, dass man weg vom Öl muss. Da ging es uns jetzt nicht nur um die Energie, sondern eben auch um die Fahrzeugindustrie. Da haben wir schon lange, lange, lange Zeit gesagt, da muss was passieren. Ein Problem bei der Krise der Automobilindustrie ist unter anderem, dass das verschlafen wurde. Weil es immer alle dicken Manager, also dick meine ich jetzt nicht körperlich von der Statur her, sondern die so wichtig sind und immer alles super schlau wissen, ja, brauchen wir nicht, die kaufen unsere Autos. Das Thema Verbrauch war doch eigentlich lange, lange Jahre überhaupt kein Thema. Mittlerweile gucken viele Leute, wenn sie ein Auto kaufen, auf den Verbrauch. Und das ist natürlich auch eine Sache, wo man sagt, da ist eine ganze Menge Forschungs- und Entwicklungspotenzial, was jetzt auch was mit Wirtschaft und Wirtschaftsförderung zu tun hat, zwar auch mit Wissensgesellschaft, aber schon sehr viel auch Wirtschaft, wo Deutschland einfach auch geschlafen hat und wo wir eigentlich auch schon lange darauf hingewiesen haben und gesagt haben, da muss ganz viel passieren, wenn ihr weiter konkurrenzfähig bleiben wollt. Und ich habe auch den Eindruck, da ist in den Köpfen immer noch nichts passiert. Da geht es momentan nur darum, wie können wir die Arbeitsplätze sichern. Das ist ein ganz wichtiges Thema, weil ich auch wirklich keinem gönne oder auch nicht will, dass Arbeitsplätze zerstört werden. Aber das Problem ist doch nicht, dass die Finanzkrise jetzt gekommen ist, sondern das Hauptproblem ist, dass die keine Absatzmärkte für keine modernen Autos für die Absatzmärkte haben. So.
Sie haben die Arbeitsmarktsituation angesprochen und das frage ich sozusagen jede Partei, ob ich als Politiker noch Vollbeschäftigung versprechen kann, ob ich wirklich sozusagen in der klassischen Lohnabhängigkeitsbeschäftigung noch allen Leuten Arbeit bieten kann. Also Politik kann keine Arbeitsplätze schaffen, aber zumindest Rahmenbedingungen muss Arbeit neu definiert werden und müssen wir sozusagen über neue Formen der bezahlten Arbeit nachdenken? Ist das sozusagen notwendig?
Also die Frage ist ja, wenn Sie sagen Vollbeschäftigung, das ist doch die Frage, was ist Vollbeschäftigung? Mhm. Also heißt Vollbeschäftigung, dass alle Leute 40 oder 42 Stunden arbeiten oder vielleicht könnte Vollbeschäftigung auch heißen, alle arbeiten 30 Stunden? Dann wäre, also ich sag mal, die Arbeit auf viele verteilt, viele hätten ein Einkommen, sicherlich alle auf einem unterschiedlichen Niveau, aber viele hätten nicht nur ein Einkommen, sondern auch eine Bestätigung, das ist ja auch ein wichtiger Wert von Arbeit. Und man hätte viel mehr Freizeit, man könnte sich um seine Kinder kümmern, man könnte ins Kino gehen, Bücher lesen. Das wäre auch ein Gewinn an Lebensqualität, den man durch ein bisschen geringeres Entgelt durchaus ausgleichen kann. Da fährt man halt nicht so oft mit dem Auto, sondern manchmal mit dem Fahrrad, spart eine Menge Abgase, spart eine Menge Öl und insofern könnte man da durchaus einen Gewinn an Lebensqualität sehen. Das ist aber eine gesamtgesellschaftliche Debatte, die noch lange, lange geführt werden muss. Da sind wir noch lange nicht an dem Punkt, wo die Einsicht herrscht, dass man sagt, ist vielleicht besser, alle arbeiten 30, als wenn manche 50 arbeiten und manche gar nicht, weil das der Gesellschaft insgesamt gut tut.
Und trotzdem noch zur Arbeitsmarktsituation. Das wird ja sozusagen nicht genug, also Industrie durch die Globalisierung, es ist nicht mehr wie früher, dass in Industrie Arbeitsplätze existieren. Ja. Zwar ist jede Menge Dienstleistungen da, aber gerade die soziale Arbeit wird ja nicht bezahlt. Muss nicht auch sozusagen ein öffentlich geförderter Arbeitsmarkt her, wo Menschen für das, was sie bisher meinetwegen ehrenamtlich machen, was sie an sozialer Arbeit leisten, dass das bezahlt wird auch?
Das gehört in die Debatte über Vollbeschäftigung und über Wert von Arbeit auf jeden Fall mit rein. Aber das ist genauso eine gesamtgesellschaftliche Debatte, die auch noch nicht wirklich angefangen hat. Also wenn ich sagen würde, wir sind da schon mittendrin und auf einem guten Weg, würde ich mich aufreuen, aber die hat noch gar nicht angefangen richtig. Ich denke, dass diese hochgeredete Finanz- und Wirtschaftskrise auch dazu beitragen wird, über sowas nachzudenken. Und hoffe mir da auch, dass in der Richtung da ein bisschen was passiert, dass nicht alles
so. Sie sagen, die Wirtschaftskrise und die Finanzkrise ist hochgeredet?
Naja, jeder redet jetzt gerne davon, weil es irgendwie wichtig klingt. Aber vielleicht hilft es ja auch nicht nur darüber zu reden, sondern nachzudenken, richtigen Konsequenzen zu ziehen und einfach mal was zu machen.
Was denn? Also das fragen Sie, also Sie werden mir die endgültige Antwort nicht geben können, aber was ist dann aus Ihrer Sicht für Konsequenzen zu ziehen? Ist dieses Finanz- und Wirtschaftssystem gescheitert? Müssen wir komplett umdenken? Oder müssen wir durch Sammertal durch, ein paar Banken retten und ein paar Betriebe retten und dann geht's weiter, wie früher?
Nee, also ich denke, da gehört eben auch der Wert der Arbeit dazu, zu der Debatte. Was macht man nach so einer Krise damit? Da gehört natürlich auch dazu der Wert von Wegwerfgesellschaft. Mal gucken, vielleicht sollte man doch wieder auf langlebigere Produkte setzen und dafür eine Dienstleistungsindustrie haben, die auch mal repariert. Also ich meine, ich lasse meine Schuhe reparieren, aber wie viele Leute schmeißen die weg? Wie viele Leute schmeißen halt Sachen, die nicht viel gekostet haben, schnell weg und kaufen sich was Neues, weil es letzten Endes tatsächlich unterm Strich erstmal billiger ist, sich ein neues Fahrrad, also ein schlichtes auf dem Baumarkt oder so zu kaufen und dafür das alte eben wegzuschmeißen als für 70 Euro, was ich letztens bezahlt habe.
Jetzt komme ich nicht mehr mit. Also die Schuhe wegwerfen und mal das Auto stehen lassen ist das eine, aber heißt nachhaltige Politik nicht auch komplett umzudenken, wie wir mit Ressourcen umgehen, wie wir mit dem Rest der Welt umgehen sozusagen?
Da muss man doch bei sich vor der Haustür anfangen. Ich kann doch nicht anfangen, in Afrika anzufangen und denen zu sagen, die dürfen jetzt nicht so viel Energie verbrauchen. Die haben dann enormen Nachholbedarf und die wollen auch, dass es ihnen so gut geht, wie es uns hier schon lange geht. Da muss man mit begleitend darauf einwirken, dass die nicht die gleichen Fehler machen, die hier auch gemacht wurden. Aber natürlich sind wir hier in erster Linie in der Verpflichtung, unseren enormen Ressourcenverbrauch einzuschränken. Und dazu gehört zum Beispiel langlebige Produkte herzustellen, zu sagen, meine Güte, die Schuhe sind total klasse, bloß in der Sohle ist ein Loch, da kommt halt eine neue Sohle drunter. Und dann sind sie eben auch weiterhin sehr gut zu tragen, als wenn man die immer wegschmeißt und dafür Schuhe aus billigem Kunstleder hat, die auch nicht verrotten und so weiter und so weiter. Da könnt ihr jetzt stundenlang schon mal alleine über Schuhe reden. Das trifft auf viele, viele andere Produkte auch zu.
Frau Heuer, Sie haben gerade davon gesprochen, dass ein Fahrrad nicht weggeworfen werden muss, sondern dass ein Fahrrad
repariert werden muss.
Ja, oder repariert werden kann. Nun scheint sich das zumindest für mich erstmal oberflächlich damit zu beißen, dass die Bündnis 90 Die Grünen in den letzten oder vorletzten Stadtrat eine kommunale Abwrackprämie für Fahrräder gefordert hat.
Ja, aber da wollten wir ja nicht, dass die Fahrräder weggeschmissen werden. Das stand ja auch deutlich im Antrag drin. Wir haben gesagt, die Abwrackprämie gibt es für Leute, die sich ein neues Fahrrad kaufen und ihr altes einer sozialen Einrichtung zur Verfügung stellen. Also es sollte nicht verschrottet werden, sondern nur einem anderen Zweck zugefügt werden. Da wurde uns dann vorgeworfen, das wären billige Almosen, die wir verteilen wollten. Das wäre unwürdig. Ich finde überhaupt nichts unwürdig daran, einer Jugendeinrichtung ein Fahrrad zur Verfügung zu stellen, das sie sonst nicht hätten. Und dafür ein neues Fahrrad, wo jemand sagt, ach naja, so richtig schön ist meins nicht mehr. Aber wegschmeißen will ich es eigentlich auch nicht. Aber wenn es noch einem guten Zweck zugutekommt, dann kann ich mir überlegen, dann kaufe ich mir doch ein neues und dafür haben andere noch was davon. Scheint mir eine sinnvolle Sache zu sein. Funktioniert in Mannheim ganz klasse. Warum kann das nicht in Erfurt funktionieren? Jetzt
sind wir wieder bei den Fahrrädern und dann gibt es über die Diskussion.
Aber ich habe es nicht angesprochen.
Nee, ist ja klar. Es geht ja in die. Lassen wir nochmal über Kinder- und Jugendarbeit reden. Das ist sozusagen ja ein Punkt, der wo auch mal gespart werden könnte. Also die Kultur ist ein Angriffspunkt und dann könnte man sagen,
eine sogenannte freiwillige Leistung.
Leistung zum Teil zumindest, wenn ich mir um Angebote für Jugendliche Sorgen mache und mir das anschaue, man könnte sagen, gut, die Jugendlichen werden immer weniger, die Stadt wird immer älter, demografischer Wandel und so weiter. Würden Sie sich, wenn Sie weiterhin im Stadtrat sitzen, auch dafür einsetzen, dass es keine Kürzungen im Kinder- und Jugendbereich gibt, also dass Angebote für Jugendliche nicht wegfallen?
Also keine Kürzung. Ich sage mal, es muss immer ein bedarfsdeckendes Angebot geben. Wenn es tatsächlich wenige Kinder und Jugendliche gibt, kann es auch sein, dass Einrichtungen schließen müssen, weil man sagt, man kann jetzt nicht so ein Angebot vorhalten wie für die doppelte Anzahl von Kindern. Das muss schon immer, muss man auch immer gucken, wie der Bedarf da ist. Wenn der Bedarf da ist, muss der auch gedeckt werden. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Haben wir uns eigentlich auch in der Regel dafür ausgesprochen. Es muss ein flächendeckendes Angebot geben, auch unterschiedliche Angebote. Also es dürfen jetzt nicht nur kommunale Jugendhäuser sein, was ja so auch nicht ist, aber da gab es ja vor vielen, vielen Jahren immer die Debatte, darf man das in freie Trägerschaft geben? Sind das alles Verbrecher, die freien Träger, oder können die das vielleicht auch gut? Also es kam ja immer so darum, dass es nur gut ist, wenn die Stadt das macht. Der ist ja Meinung
geregelt,
bin ich keineswegs.
Also Subsidiaritätsprinzip sagt ja eigentlich, dass man
Subsidiaritätsprinzip sagt eigentlich, dass jeder sich um das kümmert, wofür er zuständig ist, dass die Land sich um Landes- und Kommunen sich um Kommunen Sachen. Subsidiaritätsprinzip heißt nicht, dass es freie Träger geben soll, aber das ist schon
aber ein Anspruch. Wenn die es machen können, dann dass die es lieber
selbstverständlich
machen.
Selbstverständlich. Das ist einfach eine Bereicherung, immer.
Also das heißt, kulturell sagen Sie, müssen wir den Angebot aufrechterhalten im Kinder- und Jugendbereich?
Nicht alle.
Auch.
Also ich sage nicht, dass man alle Angebote wirklich aufrechterhalten muss, aber man muss darüber reden, in welche Richtung diese Kultur gehen soll. Und dafür dient die Debatte, die ja auch öffentlich geführt werden wird zum Thema Kulturkonzept. Und ich denke, das wird eine gute Debatte und da kommt man zum Schluss auch zu einem sehr tragfähigen Ergebnis, dass die Erfurterinnen und Erfurter dann auch mittragen, die dann nicht das Gefühl haben, der Stadtrat hat da irgendwie beschlossen, das soll jetzt so werden, sondern die werden mitgenommen und kommunizieren das auch, selbst wenn nicht jeder zu so einer Veranstaltung gehen kann, aber jemand, der da war, redet mit seinen Nachbarn darüber, redet mit seinen Lebensgefährten darüber und so weiter. Das ist, denke ich, ein guter Weg.
Ja, also Kulturkonzept, dann Kinder- und Jugendplan, das ist, wird auch im Jugendhilfeausschuss diskutiert, heißes Thema, was auch transparent diskutiert werden soll. Ein weiteres Thema ist Ordnung und Sicherheit.
Ja.
Das ist ja, was viele Menschen umtreibt. Und da gibt es ja auch unterschiedliche Auffassungen von was Ordnung ist, was Sicherheit bedeutet. Also jeder möchte sicher leben. Die einen wollen das mit Kameras, die anderen wollen das mit, sag mal, viel Polizisten. Ist Ihnen Ordnung und Sicherheit wichtig in dieser Stadt?
Also Ordnung und Sicherheit ist mir immer wichtig. Ich bin Buchhalterin und wenn da keine Ordnung herrscht, dann ist das schon schwierig, sage ich mal. Aber das ist natürlich jetzt nicht die Frage gewesen. Ja, es muss eine gewisse Ordnung geben, an die sich auch alle Leute halten. Und es müssen auch strenge Ordnungsverstöße geahndet werden. Aber das, was jetzt hier im Innenstadtbereich teilweise stattfindet, kann ich auch nicht nachvollziehen. Also gerade diese die Streifen, die jetzt mit dem Alkoholverbot das überprüfen sollen, das leuchtet uns nach wie vor nicht ein. Und ansonsten, naja, ich weiß, dass ich mit der Position vielleicht in meiner Partei nicht wirklich auf Gegenliebe stoße, aber das ist dann eben eher so meine eigene Meinung. Ich finde Graffitis in der Regel auch nicht schön. Also es gibt ein paar schöne Graffitis, normalerweise sind das in der Regel aber keine Graffitis, sondern Farbschmierereien. Und da habe ich wenig Verständnis dafür, weil das einfach nur schlampig und eklig aussieht, muss ich sagen. Also ich habe nichts gegen wirklich Graffiti-Kunst, aber die meisten Sachen, da sind wir uns hier wahrscheinlich sogar einig, wenn man durch die Stadt geht, hat nichts mit Graffiti-Kunst zu tun, sondern da ist mal einer mit einer Farbspraydose hingegangen und hat da mal was dran gesprüht. Das finde ich gewöhnungsbedürftig. Das würde ich auch gerne eindämmen wollen, habe ich aber keine Lösung dafür.
Es geht aber auch mir vor allem um das subjektive Sicherheitsgefühl. Das heißt, dass wenn wir Umfragen unter älteren Leuten machen,
ja,
die dann sagen, man kann ja gar nicht mehr hier
dabei ist Erfurt eine der sichersten Städte. Also das muss man mal so sagen. Erfurt ist eine der sichersten Städte in Deutschland. Aber das Problem ist tatsächlich dieses individuelle Sicherheitsgefühl. Ich habe überhaupt kein unsicheres Gefühl. Ich bin letztens, na gut, nachts um 2:30 nach der Aufsichtsratssitzung durch die Stadt gefahren. Da können sie machen, was sie wollen. Das ist nämlich außer ihnen überhaupt niemand auf der Straße. Also da muss man sich überhaupt nicht unsicher fühlen. Aber ich gehe ganz oft nachts durch die Straße. Ich gehe auch durchs Venedig oder so. Also da habe ich jetzt nicht so ein Problem damit. Ich fühle mich einfach nicht unsicher. Das kann sich im Alter ändern, weil man da auch nicht mehr so schnell reagieren kann. Ich glaube, das ist schon vielleicht ein Problem. Aber da habe ich auch keine Lösung dafür, weil eine übersteigerte Sicherheitspolitik nützt da eigentlich auch nichts. Also man kann sowieso nicht überall sein. Da müsste man in allen Straßenzügen Polizisten aufstellen. Das wird erstens keiner wollen und zweitens geht das gar nicht. Da muss man vielleicht auch ein bisschen auch an sich selber arbeiten und gucken, Mensch, einfach auch mal nach Statistik glauben und sagen, so wenig Straftaten, so wenig Raubüberfälle, Entführung oder was auch immer, was man immer so im Fernsehen alles Schlimmes sieht, gibt es kaum wie in Erfurt.
Frau Heuer, wofür steht Bündnis 90 Die Grünen im Stadtrat? Wenn wir uns nochmal zusammenfassen, am Sonntag ist Wahl, am Sonntag wird ein neues Europaparlament gewählt und ein neuer Stadtrat. Es ist erstmal grundsätzlich wichtig, zur Wahl zu gehen. Das eint sicher alle Demokraten, die sagen, Wahl ist wichtig.
Ja.
Man kann schon durch Wahlen noch was bewegen oder ja. Können Sie Leute, die verstehen, sagen, Wahlen bewegen nichts mehr, sind immer die gleichen
Kartenhasen. Nee, kann ich nicht verstehen. Habe ich wirklich überhaupt gar kein Verständnis dafür, wenn man sagt, ich finde das immer noch schön, ich gehe auch nicht zur Briefwahl, weil ich das toll finde, am Wahltag ins Wahllokal zu gehen und dort in die Wahlkabine und die, es gibt es im Briefwahllokal auch, aber es ist irgendwie so schnöde nebenbei mal schnell durch die Stadt und dann mal schnell. Ich finde das total klasse, dorthin zu gehen. Und ich finde es auch wichtig für den Fortbestand der Demokratie oder für die Akzeptanz von Demokratie, dass da viele Leute wählen gehen.
Geben Sie mir ein Argument oder den Leuten, die noch unsicher sind, am 7. Juni da wirklich hinzugehen, am Sonntag einen schönen Sonntagsspaziergang zu machen und eben ihren Zettelchen in die Urne reinzustecken. Warum soll man gerade Sie wählen? Warum gerade Bündnis 90 Die Grünen? Können Sie das nochmal knackig zusammenfassen?
Also wenn ich knackig sagen würde, würde ich sagen, weil wir die Besten sind. Aber Sie wollten ja ein Argument und dafür reicht das natürlich nicht, der eine Satz. Erstens ökologische Politik, deutlich ökologisch geprägte, auch wenn bei anderen Parteien das Wort ökologisch durchaus im Wahlprogramm vorkommt. Tatsächlich ökologische Politik machen nur Bündnis 90 Die Grünen in vielen Bereichen. Zweitens Förderung auch alternativer Kulturpolitik, einfach eine breit gefächerte Kulturpolitik. Und drittens eine Sozialpolitik, die einen breiten Ansatz hat. Also nicht eine behütende Sozialpolitik, sondern eine angebotsorientierte Sozialpolitik, die Menschen ermöglicht, eigenständig zu leben und ihnen nicht vorschreibt, wie sie zu leben haben, sondern zu sagen, hier sind verschiedene Angebote, du kannst gerne alles wahrnehmen, was für dich in Ordnung ist.
Sagt Katrin Heuer von Bündnis 90 Die Grünen. Sie steht zur Wahl von der Kommunalwahl. Am 7. Juni geht es los. Ich wünsche Ihnen alles Gute, Ihnen noch einen schönen Tag. Danke fürs Interview.
Danke, tschüss.